Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute sind wir zu Besuch bei Ursula von Bremen im Satya Sai Nivas, dem sogenannten Deutschen Haus. Ursula ist ein sprudelndes Energiebündel, strotzend vor Lebenskraft, jederzeit bereit, allen, die anklopfen, zu helfen. Kaum kann man sich vorstellen, dass das nicht immer so war, dass es eine Zeit gab, in der sie immer auf Hilfe angewiesen war. Davon wird sie uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Ich fühle eine neue Erde. Ich fühle einen Neubeginn. Im Wunder wohn ich werde zum Bewusstsein des Seins. Ich bin.
Ja, Ursula, dann fangen wir vorne an. Seit wann kennst du Baba?
Das war 1995 im September. Aber ich habe wirklich nur den Namen Sai Baba gehört.
Durch wen?
Kleiner Umweg. Ich war damals im Krankenhaus mehrere Monate, bis die Ärzte dann gesagt haben, sie können nichts mehr für mich tun und haben alles Mögliche ausprobiert. Und dann war halt klar, dass das nichts mehr geht.
Ist das zu persönlich, wenn du sagst, was du hattest?
Nach einer schweren Hirninfektion eine extreme Form von einer Schlafkrankheit. Das heißt also nichts Lebensbedrohliches, aber etwas, was mein Alltagsleben extremst eingeschränkt hat. Dann war ich bei einer Freundin und die dann meinte, weil sie halt festgestellt hat, dass ich natürlich seelisch nicht so wirklich gut drauf war, dass sie einen Freund hätte, der Psychologe wäre und dass ich vielleicht doch mal ein paar Stunden mit dem verbringen könnte. Da bin ich dann hin und der hatte im Wohnzimmer ein großes Bild von Swami hängen, dieses, wo er die Briefe einsammelt. Und dann habe ich natürlich mal gefragt, wer der Herr denn da auf dem Bild ist. Und er sagte nur, Sai Baba. Und das war's dann. Irgendwann beim zweiten oder dritten Treffen sagte er dann, ja, das ist mein spiritueller Lehrer. Nun muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Plan von irgend sowas hatte. Gott ist und war immer mein Kumpel, mein Vertrauter, mein Ein und Alles war immer mit mir von Kindheitsbeinen an, aber nie, dass ich es von außen irgendwie gelernt hätte oder mich jemand angeleitet hätte. War einfach so innen drin, okay, und er ist immer da und gut war. Ja, und dann haben wir ein paar Stunden verbracht und dann hat er festgestellt, dass er aber auch nichts machen konnte, weil das Fiese bei der Krankheit war, dass man immer müde war und quasi immer müder wurde, je mehr man schlief. Überall eingeschlafen ist, beim Gehen, beim Essen, beim Reden, bei allem völlig unkontrolliert. Dass man also zusammengesackt ist wie eine Marionette, wo man die Fäden abgeschnitten hat, aber so innerhalb von Sekunden. Und das war zum damaligen Zeitpunkt aber nur auf ein paar Minuten begrenzt. Jahre später hat sich das dann alles geändert. Ja, und dann konnte er halt auch nichts machen. Gut, und dann wollte ich wieder heimfahren. Und er wollte mir aber unbedingt ein Bild von Baba mitgeben. Und das wollte ich eigentlich ablehnen. Wie man denn so ist, aus Höflichkeit habe ich es dann angenommen. Und das war in A4-Größe und was die Leute als Shiva-Blick bezeichnen. Das habe ich dann mitgenommen, bin dann wieder nach Hause gefahren. Mein Mann war eben zur See, es war keiner da. Ich habe im Prinzip nichts machen können, außer auf so einer Art Bettsofa den Tag zu verbringen und hatte gegenüber so ein Regal, was noch leer war. Und da habe ich das Bild dann mal hingestellt. Weil so wegschmeißen und mit so einem Gesicht drauf, das war mir irgendwie komisch. Und innerhalb der nächsten 14 Tage stellte ich dann fest, dass ich anfing, mich mit dem Bild zu unterhalten. Und dachte dann, okay, jetzt hast du auch noch eine Schraube locker, aber das macht ja auch nichts mehr.
Wenn sonst keiner mit mir spricht, ne?
Genau. Kriegte also so präzise Antworten auf Fragen, die ich mein ganzes Leben lang gestellt habe, weil dieses ganze Gottkonzept, was die Kirche so verkauft hat, das passte für mich nicht. Also als simples Beispiel, dass wir nur ein Leben haben. Da fand ich Gott, wenn Gott Liebe ist und komplett Liebe ist, dann ist das ungerecht. Ja? Warum hat einer, wird weiß geboren, der andere schwarz, warum einer reich, warum einer behindert, warum nicht? Wenn das nur eine einmalige Nummer ist, dann fand ich das ganze Konzept ziemlich fies.
Und das hast du ihm so gesagt?
Ja. Und dazu gab es dann immer Antworten. Und dann war mir eigentlich sehr schnell klar, ich wollte ihn sehen. Ich wollte diese Augen in Natur sehen. Weil mein Hauptkontakt war also wirklich dieser Blick. Das war, es geht heute noch durch und durch.
Kannst du dich noch daran erinnern, was auf diese Frage antwortet hat?
Ganz genau nicht, nur ungefähr, dass er sagt, das ist nicht nur ein Leben. Und da kam zum ersten Mal dieses Wort, das Leben ist ein Spiel, dass es ein Lernprozess ist. Das war eigentlich so das, was mir noch im Gedächtnis ist, was da als Antwort zurückkam. Ja, und dann war mir eigentlich klar, ich müsste nach Indien fahren und ich würde ihn denn gerne sehen wollen. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen, was ich mir vorgestellt habe, aber irgendwie habe ich mir was Nettes, Kleines, Privates, Kuscheliges vorgestellt. Und hatte als Angabe dann eben auch nur, ja, in Südindien, irgendwo in der Nähe von Bangalore. Dann hat zwischendurch mein Mann natürlich mal angerufen, gefragt, was ich denn so aushecke. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich möchte nach Indien. Er war ja nun schon einiges von mir gewöhnt, hat gesagt, okay, wenn du mir versprichst, wiederzukommen. Weil er wusste, dass ich damals ernsthafterweise ziemlich arge suizidale Gedanken hatte. Ich wollte nicht eine Last für andere sein und war es eigentlich nur gewöhnt, mich über meine Leistung zu definieren. Und in dem Moment, wo das weg war, war natürlich nichts mehr da.
Du warst damals wie alt?
Aua, aua. 29? Ja, und dann habe ich halt ein Ticket gekauft mit der Schlaferei, Umfallerei und so weiter. Habe ich also nur so ein Handgepäck-Rucksäckchen mitgenommen. Gedacht, okay, irgendwie, was ziehen die da auch an? Da kaufst du dir einen Satz oder zwei von und dann war es das. Ach so, und der Psychologe, der hat mir vorher eine 200 Milliliter Flasche Rescue Remedy gegeben, also Bachblüten. Ja, und dann bin ich mit meinem Handgepäckteilchen, mich in den Flieger gesetzt und los ging's. Und irgendwann so halbe Strecke zwischen Frankfurt und damals bin ich über Bombay gekommen. Da hat's mich dann irgendwie schon gepackt, so. Du musst ja total verrückt sein und du weißt nicht mal eine Anschrift, sozusagen, du weißt nicht mal den Nachnamen. Du hast überhaupt keinen Plan, was du da eigentlich machst. Dann kriegte ich doch so ein bisschen Muffensausen. Achso, das Bild hatte ich natürlich auch dabei. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist eine gute Zeit für so ein bisschen Rescue-Remedy. Die brauchst du jetzt. Und habe die also rausgeholt und aufgeschraubt und die Flasche war leer. Da war nicht ein einziger Tropfen drin. Habe ich gedacht, gut, dann muss es wohl ausgelaufen sein. War so eine kleine Vortasche vom Rucksack, da lag noch mein Ausweis drin, ein Päckchen Papiertaschentücher und noch irgendein Papier. Das war alles rappeltrocken. Es war also nichts feucht, gar nichts. Dann hatte ich das Gefühl, ich sollte mich umdrehen und saß also im Flugzeug sehr weit hinten, sodass hinten, damals hatten die ja so halb Cargo-Maschinen aus den Maschinen nach Bombay gemacht, dass da nur noch die Sitze für die Stewardessen waren. Und drehe mich um Und da saß dann dieser Herr von dem Foto auf einem der Stewardessensitze. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist wirklich das Schräubchen gelockert. Weil ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass das geht, was das ist, wie auch immer. Aber es hat mich unglaublich ruhig gemacht. Es hat mich unglaublich friedlich gemacht innen drinne. Kommen jetzt noch die Tränen. Das ist ein absolutes Gefühl von Frieden, Ruhe, Geborgenheit. Es war einfach toll. Dann habe ich ihn angeguckt. Da ich aber immer so ein Zweifler bin, musste ich mich dann natürlich mal kneifen, ob ich da nicht nur Halluzinationen habe. Und er saß dann immer noch da und lächelte einfach nur. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und war für den Rest des Fluges also so super ruhig, ausgeglichen. Wahrscheinlich würde ich heute sagen in Bliss oder so. Es war toll. Es war so eine tiefe Ruhe, einfach in diese Augen zu schauen und ihn da in dieser Schlichtheit.
Dann hast du dich ja sicherlich noch mal umgedreht und war er noch da?
Nein. Obwohl das für mich von der Logik her absolut nicht zu erklären war, war das so natürlich, so selbstverständlich, dass da dann auch mein kleiner Mind vor Schreck mal die Klappe gehalten hat. Und dann wurde mir dann langsam bewusst, dass ich überhaupt keine Idee habe, wo ich eigentlich hinfliege. Und dann fing ich wieder an, mich mit ihm zu unterhalten. Und jetzt fallen die meisten wahrscheinlich vor Lachen um. Hab dann immer gesagt, du musst mich vom Flughafen abholen. Ich hatte ja keine Ahnung und habe mir nur gesagt, okay, du musst dann bitte am Flughafen stehen und mich abholen, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, wo ich hin soll. Ja, und dann bin ich in Bangalore angekommen und es war irgendwas 5, 5:30 nachmittags und auf dem Flughafen direkt sprach mich ein Herr an, du willst zu Sai Baba. So, ja. Und dann sagt er, okay, da vorne ist ein Taxistand. Und dann dachte ich, naja, als Frau alleine mit irgendeinem Inder in ein Auto, wo ich einfach nicht weiß, wo er hinfährt, naja. Mich ins Auto gesetzt und dann fuhr eben Richtung Puttaparthi. Es war damals noch so ein schöner alter Ambassador, wo man also so wie Prinzessin hinten drinne saß. Und er fuhr und es wurde eben immer weniger Stadt und immer weniger und immer mehr Land und die Straße immer schlechter und es wurde langsam immer dunkler und es war schon ein bisschen unheimlich, sodass ich also innerlich mich mit Swami, obwohl den Namen wusste ich damals ja auch noch nicht, unterhalten habe und gesagt habe, gut, sieh zu, dass du mich da irgendwie heil hinkriegst. Aber es war andererseits auch ein völliges Loslassen, ein vollständiges Getragensein irgendwo und kann man ganz schwer erzählen, was genau. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, ich fahre nach Hause. Ich komme nach Hause.
Take me home in the silence. God, to the Almighty God, take me home.
Ja, dann in den Ashram rein, dann natürlich zur Anmeldung auf ein Zimmer. Die haben mir dann gesagt, so ungefähr, was ich anziehen müsste. Da haben mir dann erstmal so einen Satz Hosenanzug sozusagen besorgt. Und ich wollte ja immer nur diese Augen sehen. Das, was ich von dem Foto hatte, diese Nähe, diese Tiefe, das, ja, unbeschreiblich für mich. Und bin dann rein und da kam also so reingeglitten, reingeschwebt zum Darshan, aber weit weg. Und in dem Moment hat es einfach Klick im Gehirn gemacht. Das ist Gott in Person. Wenn mir das irgendjemand vorher erzählt hätte, ich wäre niemals gekommen. Ich hätte es von der Logik abgestritten und klein gemacht und zerstückelt mit meinem Mind bis zum TZ. Und das war so ein tiefes inneres Gefühl, dass mein Mind das nie wieder hat ankratzen können oder kaputt machen können oder irgendwas. Das war einfach, das ist es und fertig. Er kam auch näher. Und er hat während des gesamten ersten Aufenthaltes im Darshan immer Spielchen gespielt.
Zum Beispiel?
Jeden neben mir angeschaut. Wenn es dann zu mir kam, jup, oben drüber oder jup, nach hinten. Und dann den nächsten wieder. Nach diesem ersten Darshan bin ich erstmal sozusagen gesundheitlich völlig zusammengeklappt. Hab 3 Tage eigentlich in dem Zimmer verbracht. Und die eine australische Lady, mit der ich bis heute noch befreundet bin, die konnte sich das dann nicht mehr angucken, dass ich also im Prinzip nur auf dem Bett gelegen habe, es dann und wann bis zum Badezimmer geschafft habe und das war eigentlich alles, was ich tun konnte. Damals gab es im Westgebäude direkt neben Swamis Purnachandra-Halle einen homöopathischen Doktor im ersten Stock.
Mit den Sanjivinis?
Ja, da ist sie hingegangen und kam dann mit so einem Fläschchen Globuli für mich wieder. Und da ich ja nun medizinischen Hintergrund habe, habe ich natürlich gesagt, ich nehme keine Medizin, ohne den Doktor gesehen zu haben. So geht es mal gerade gar nicht. Habe mich dann mit ihr da hingeeiert, habe da gesessen und habe ihn nur beobachtet. Und das war so schön, den Mann bei seiner Arbeit mit dem Patienten zu beobachten, mit wie viel Liebe, Klarheit er die Leute behandelt hat. Dass ich dann von der Schlange für Patienten auf die andere Bank gehopst bin und einfach nur zugeschaut habe. Nach ungefähr 2 Stunden hat er mich gefragt, was möchtest du? Und ich habe ihm nur gesagt, von dir lernen. Alles andere war völlig vergessen. Dann habe ich noch 1 Stunde sitzen lassen und hat dann Mittagspäuschen gemacht und habe mir dann gesagt, komm nachmittag wieder und du kannst zum Lernen kommen. Und das war für mich das erste Mal, nicht, dass ich als Krankenschwester nicht vorher gewusst hätte, dass der menschliche Geist der Dreh- und Angelpunkt ist, um Krankheiten zu überwinden, um den Körper in was auch immer für Zustände, für Geschichten, Heilungen machen zu lassen. Aber es war für mich nie so greifbar wie da. Und es war von Tag 1 an das Gefühl, Heilung ist ganz einfach. Es ist ganz simpel und nur der Mensch macht es kompliziert. Was ich bei ihm gesehen habe mit diesen simplen, einfachen Sanjivinis.
Kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Sanjivinis sind, also nicht jetzt eine medizinische Abhandlung, aber so in kurzen Worten mal erklären, was er da gemacht hat.
Das Prinzip dahinter ist, dass alles eine Schwingung ist. Wir, unsere Organe, alles im Universum, das auf den Karten quasi die Schwingung für jedes gesunde Organ, für jedes gesunde Organsystem drauf ist, mathematisch berechnet festgehalten. Und das auf Globuli oder Wasser oder Asche, also ein Medium, übertragen wird und dem Körper zugeführt wird. Und man dann, ähnlich wie beim Stimmen einer Geige, sagt, okay, wenn man die richtige, die gesunde Schwingung reingibt, irgendwann entscheiden sich die Zellen mitzuschwingen. Und damit ist die Sache mit dem Krank und außerhalb der Norm hat sich dann erledigt sozusagen. Was ich bei ihm gesehen habe, übertraf alles, was ich vorher gelernt habe. Und ich muss sagen, in all den Jahren, was nicht immer einfach war, aber Swamis Methode mit mir war immer, mich erst etwas erfahren zu lassen und später die Erklärung zu geben. Weil er ganz genau wusste, mein Mind zerfetzt das sonst. Selbst was damals noch eben als total unmöglich galt, Leute mit einem positiven AIDS-Ergebnis, also HIV-Ergebnis, 6 Wochen Behandlung oder 4 Wochen, wiedergekommen, nichts mehr. Was meine Welt irgendwo auf den Kopf gestellt hat, einerseits, andererseits, was in meinem tiefsten Inneren genau den Punkt getroffen hat, den ich offensichtlich immer gedacht habe, dass Heilung ganz einfach ist, ganz natürlich ist und dass es der Mensch ist, der es unnötig kompliziert macht. Der erste Aufenthalt waren gut 6 Wochen. Außer Darshan, Bhajan und bei dem Arzt zu sitzen und zwischendurch mal was Essbares zu mir zu nehmen, war da nichts anderes. Und das war perfekt und mir ging es gut. Und ja, also ich bin nach Hause geflogen. Mein Mann hat sich super gefreut, mich so zu sehen. Hat aber nie wirklich nachgefragt, warum und wieso. Da ist er dann so norddeutsch, ja prima und gut ist.
Aller Zeiten, ich sehe zurück zu mir.
Ja, das war halt wirklich so das erste Mal.
Wann hat er dir denn wirklich mal tief in die Augen geschaut oder hat er immer an dir vorbeigesehen?
Während des ersten Aufenthaltes hat er also immer an mir vorbeigesehen. Und dann hat mir die Australierin, bevor ich das zweite Mal kam, hat sie mir im Januar eine Postkarte geschickt und hat da ganz groß zwei riesengroße Kulleraugen drauf gemalt, ganz süß mit langen Wimpern, und hat dann drunter geschrieben, you must come and get your look, weil sie wusste das. Er hat allerdings während des ersten Aufenthaltes einen Brief abgenommen, aber nicht direkt aus meiner Hand, sondern von der Australierin, weil das war damals einfach noch, ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, aber es hat mir gereicht, dass sie ihm den überreicht hat. Und in dem Brief habe ich ihn nach allem gefragt, warum er hier auf der Erde ist. Und danach ging es dann richtig los. So.
Was ging denn richtig los?
Der Waschmaschinenschleudergang.
Erzähl, wir sind neugierig.
Ja, von allem, was alle Leute kennen, wenn sie hierher kommen, dass also sämtliche Knöpfe gedrückt werden, dass man sich selber mit seinem Ego auseinandersetzen muss, mit allem, was dazugehört, aber auch mit so unglaublich viel Liebe und Schönheit. Also im zweiten Aufenthalt, ich war ja dann, das klingt alles relativ naiv, aber ich weiß auch nicht, warum ich hier immer so gehandelt habe, weil das passte eigentlich nicht zu mir. Ich bin also beim zweiten Mal gekommen, dann kam die Nummer. Haue, das glaubt einem eh keiner. Beim Mahashivaratri war. Muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von den ganzen indischen Traditionen, Hinduismus, Göttergeschichten, null Idee. Sowas von null, nulliger gibt's kaum. Mahashivaratri. War halt so ein Wort und irgendwas wird schon passieren und ich war ja mit dem Doktor und glücklich und zufrieden und was braucht der Mensch mehr? Geht zum Darshan, Swami kommt diese Stufen runter und hat die Haare wie ein Berg auf dem Kopf anstatt des schönen Wusels. Es floss ein Fluss darauf runter, es stand ein Halbmond über diesem Berg, er hatte Schlangen um den Hals. Ich dann dachte, okay, was ist das jetzt für eine Nummer, ja? Aber ich konnte es so kristallklar sehen, wie ich ihn sonst auch sehen konnte. Dann habe ich mir das angeguckt, aber natürlich ein riesen Fragezeichen in meinem Gehirn. Bin rausgegangen, noch so, ja, eigentlich völlig in diesem Bild drinne. Kommt mir eine Inderin entgegen, die ich vorher niemals gesehen habe, kommt straight auf mich zu, macht ihr Handtäschchen auf, nimmt einen kleinen Kalender raus mit genau dem Bild drauf, wie ich Swami gerade gesehen habe als Shiva, mit all den Ganga und Mond und Schlangen und alles, was dazu gehört, und erklärt mir, dass das ein Bild von Shiva ist und dass ja dann Mahashivaratri ist, und geht wieder. Und ich stehe da mit diesem Bild und habe es nun gerade vorher gesehen, und von daher ist es für mich in all den Jahren mit das wichtigste Fest gewesen, was mich innen drinnen mit am tiefsten berührt hat. Dann war Mahashivaratri um. Womit ich damals überhaupt noch nicht umgehen konnte, waren mit all diesen ganzen Ritualen und Tempelchennummer und solche Sachen, weil ich war es nicht gewöhnt, weder aus der Kirche noch sonst wo. Es war mir fremd und es hat mir irgendwo, um ehrlich zu sein, Angst gemacht. Und dann bin ich durch den Ashram gegangen und komme an den Westhäusern vorbei. Ein älterer Inder kommt auf mich zu und sagt, you should have Padukas. Du solltest Padukas bekommen. Und ich habe ihn angeguckt, so, ja, Bahnhof. Weder wusste ich, was Padukas sind, zweitens, warum nur ich und überhaupt. Es war aber irgendwie ein netter älterer Herr. Ich wollte auch nicht so unhöflich sein. Und er sagte dann, bitte komm. Und dann dachte ich, im Ashram, ein älterer Inder und bittet dich in seine Wohnung, ist irgendwie mit dem getrennten Männlein und Weiblein schon strange, aber mach mal. Komm rein, da waren dann auch noch ein paar Ladies drin. Da haben sie mir dann erklärt, dass eben die Padukas sozusagen die Sandalen sind, aber eigentlich den Fußabdruck Gottes symbolisieren. Dann hatten sie mir erklärt, dass sie also mit den Padukas in Swamis Raum gehen, wenn sie zum Interview gerufen werden und er da selber draufsteht. Denn nach 3 oder 4 Tagen, ja, heute hat er drauf gestanden und die sind gesegnet. Und das war dann schon irgendwie aufregend, obwohl ich immer noch nicht so richtig wusste, was bitte soll ich jetzt damit? Dann haben sie eine kleine Extra-Zeremonie gemacht und haben uns diese Padukas, bevor sie uns sie überreicht haben, auf einem Tablett auf den Kopf gestellt. Und das hat mich flapsig ausgedrückt aus dem Push gehauen. Das war also ein unbeschreibliches Gefühl von Licht, Liebe, von sich auflösen, von, kann ich überhaupt nicht beschreiben. Ich habe also hinterher mindestens 1 Stunde zitternd und klappernd in der Ecke gesessen. Und von daher waren sie dann für mich von vornherein etwas Besonderes, etwas, ja, Heiliges. Und seitdem sind sie also für mich eines der größten Geschenke, was ich von ihm je gekriegt habe, sind, ich habe so viel Heilung, so viel Hoffnung, so viel Teilen mit den Padukas erlebt. Es ist unglaublich. Die sind heutzutage, die sind immer dabei, egal wo wir hinfahren auf der Welt. Es ist, ohne geht nicht. Von da ab habe ich dann Stück für Stück mit anderen gelernt, eben kleine Padukas-Pucha zu machen, das Wasser zu trinken, kleine Gegenstände segnen zu lassen da drauf. Und ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte mit dem Räucherstäbchen. Es gab einen jungen Mann, der auch Padukas hatte und die haben eine Pucha gemacht und dann zum Schluss natürlich das Räucherstäbchen mit angezündet oder sogar am Anfang und haben das ein paar Mal um die Padukas geschwenkt. Und dabei ist ein Stückchen abgebrochen von der Glut und draufgefallen auf die Padukas. Und am nächsten Tag ist Swami im Darshan gekommen, hat sich genau vor ihn hingestellt, hat seine Robe hochgehoben und hatte genau an der Stelle auf dem Fuß eine Verbrennung und hat ihm dann gesagt, vergiss nie, die Padukas sind adäquat zu meinen Füßen. Es ist ein und dasselbe.
Wochens in deiner Flamme will ich tanzen.
Du hast gerade gesagt, dass sie für dich auch Heilung so waren, als du das erste Mal nach Indien gefahren warst. Du hattest ja von deiner Schlafkrankheit erzählt. Wie hat sich denn diese Krankheit entwickelt?
So wie mein Mind sich entwickelt hat, ohne dass ich das damals wusste. Das heißt also, beim ersten Mal ging es mir super, beim zweiten Mal immer noch. Und dann wurde es langsam schlechter wieder. Bis es also so schlecht wurde, dass eigentlich nichts mehr ging. Das heißt, diese Lähmung, die genauer ausgedrückt der komplette Verlust der Muskelspannung ist. Das heißt, man ist also wirklich wie so eine wabbelige Masse irgendwie. Nur, dass da noch ein paar Knochen drin rumpiekeln. Wurden immer mehr, was am Anfang nur für eine halbe Minute, ein paar Minuten war, zog sich dann über Stunden hin. Völlig unberechenbar. So schnell ausgelöst, dass wenn mein Mann direkt neben mir stand, er es nicht geschafft hat, mich aufzufangen, bevor ich auf dem Fußboden aufklatschte. Was dazu geführt hat, dass ich mir die Wirbelsäule an mehreren Stellen doch ziemlich derb verletzt habe, was dann irgendwann operiert werden musste, wo die Ärzte dann gesagt haben, Feierabend. Rumlaufen ist überhaupt nicht mehr. Ab in den Rollstuhl und dann zugucken, dass ich mich nicht noch mehr verletze, und weil ich war ständig irgendwo blau geschlagen und irgendwas verdreht, irgendwas verrenkt, und es war einfach so, weil selbst Zähneputzen war ein anstrengender Job, weil der Kopf dann nach vorne ins Waschbecken reinfiel und man sich die Zahnbürste irgendwo in den Rachen bohrte, oder wenn da Wasser drin war, man dann halt nicht wirklich Luft bekam. Trinken, essen, das kann man sich nicht vorstellen. Es war einfach wirklich nicht witzig.
Und jetzt sitzt du aber putzfidel hier vor mir. Wie ist das geschehen?
Jo, ich habe dann, nachdem ich in den Rollstuhl kam, interessanterweise zur selben Zeit wie Swami, das erste Jahr in Whitefield verbracht, weil wir da einen Raum hatten. Ich in unserem Haus in Deutschland nicht leben konnte, weil es nicht rollstuhlgerecht war und sehr gefährlich. Und das umgebaut werden sollte. Von daher war ich dann auch alleine hier, weil mein Mann sich um den Umbau gekümmert hat. Das Jahr war sehr hart, aber ich möchte es nicht vermissen. Teilweise 8 Stunden und mehr unbeweglich auf dem Badezimmerfußboden zu liegen. Ach so, immer wenn ich umgeklappt bin, war ich ja bei vollem Bewusstsein. Das heißt, ich konnte alles hören, alles fühlen, nur mich nicht rühren und auch nicht sehen, weil auch die Augenlider die Muskulatur ausgesetzt hat und runtergeklappt sind. Und so hatte ich sehr, sehr viel Zeit, nach innen zu gehen, weil nichts anderes ging. Sehr viel Zeit, mich mit meinem Konzept über Leben und mich selber auseinanderzusetzen, weil ich bis dahin immer noch nicht wirklich gelernt hatte, dass Mensch nicht irgendetwas leisten muss in unserer sogenannten Realität, dass man sich nicht dadurch definiert, sondern dass Mensch etwas ganz anderes ist. Da habe ich ein gutes Jahr rumgekämpft, richtig mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Dann wurde es insofern ein bisschen besser, als dass ich eine Chance kriegte, wieder nach Puttaparthi zu kommen und dann und wann mal wenigstens zum Darshan zu kommen. Was sehr, sehr wichtig war, aber ich war halt immer auf Hilfe angewiesen. Immer darauf angewiesen, dass auf der Straße jemand mitging, auch im Rollstuhl noch. Weil wenn ich denn stehen blieb, die Leute waren dann auch irritiert, die wussten dann auch nicht, müssen sie mich wachschlagen, bin ich, was sollen sie machen? Und es war also für beide Seiten nicht schön. In dem Zustand bin ich dann Anfang 2007 nach Kodaikanal gefahren. Und Kodaikanal hat immer einen ganz besonderen Stellenwert gehabt, vom ersten Tag an. Und habe dann 2007... meine Freunde, mit denen ich sonst hinfuhr, die konnten irgendwie alle nicht. Mit fremden Leuten in einem Haus gewohnt, wo wir uns also ein Haus geteilt haben mit mehreren Räumen. Ich hatte einen Taxifahrer dabei, der sich um mich gekümmert hat. dem ich also wirklich vertrauen konnte, der mir irgendwas zu essen besorgt hat, der den Rollstuhl vernünftig behandelt hat und so, dass ich zum Dasein und zurück und den Rest habe ich irgendwie mich durchgewuselt. Die fuhren dann aber früher weg und eine Dame ließ mir eine DVD da, legte die auf den Tisch und sagte, ich habe dir da einen Film hingelegt. Gut, aber meinen Laptop hatte ich ja dabei. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aus der vorherigen Erfahrung schon genügend gelernt, auf mein Innerstes zu hören und nicht auf meinen Dickschädel zu hören. Und so hatte Swami schon mehrfach einen Punkt gemacht, dass ich nicht einfach wie in den Supermarkt zum Darshan rennen konnte, sondern dass ich immer vorher das sozusagen abstimmen musste. Und er hat mir das sehr, sehr klar gezeigt. So habe ich dann nachmittags gefragt, okay, kann ich zum Darshan kommen innerlich? Nein. War ich natürlich ein bisschen maulig und so, warum bin ich denn hier und bin ich denn doch nicht und so weiter. Und da war ein klares Nein. Dann habe ich gefragt, was ich machen soll und dann kam, guckte den Film an. Und dann dachte ich, na toll, ich komme nach Kodaikanal, sitze da auf der Türschwelle Gottes und setze mich in der Ecke und gucke einen Film. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Habe mir den Film angeguckt und der Film war The Secret, also das Geheimnis, was die meisten wahrscheinlich kennen. Habe mir den Film angeschaut und habe gesagt, was die können, kann ich auch.
Das musst du aber doch in einem Satz mal für die Leute, die den Film eben nicht kennen, sagen, wo du gesagt hast, das kann ich auch.
Also im Prinzip geht der ganze Film nur darum, dass der Mensch selber Schöpfer ist und mit seinen Gedanken, vor allen Dingen in Kombination mit Gefühlen, kreieren kann. Und zwar alles, sowohl Materie im Sinne von Geld, als auch Gesundheit und das wieder gerade stellen. Was dis-ease im Englischen, also außerhalb des Leichten ist, wieder zurückzupacken. Ja, und an der Stelle habe ich dann gesagt, gut, das kann ich mal auch. Und ich hatte das so ähnlich ein paar Jahre vorher schon gemacht. Und hatte sogar meinen ganzen Professoren in Deutschland erzählt, ich bin geheilt. Die haben sich im Prinzip schlapp gelacht und haben gesagt, Mädel, das ist niedlich und wir freuen uns, dass es dir besser geht, aber das geht nicht. Das hast du einmal und das ist unheilbar und das kriegst du nicht mehr los. Gut, bewusst oder unbewusst ist dann ein Teil von mir in meinem System hängen geblieben. Sodass ich also immer ein Stück rumgeschleppt habe, was dann auch letzten Endes dazu geführt hat, dass es also bis zu diesem wirklich lausig schlechten Zustand geführt hat. In dem Moment war es mir aber dann, als ich den Film geschaut habe, eben völlig klar, das kann ich. Da ist überhaupt keine Frage. Und habe gesagt, gut, das war's mit dem Rollstuhl, das war's mit dem Umfallen und überhaupt allem anderen. Ich brauche das nicht mehr, ich bin tipptopp gesund. Gut. Es war Nachmittag, der ganze Nachmittag ging gut, ich bin nicht umgefallen, die ganze Nacht ging wunderbar, es ist nichts passiert. Ich habe mich also so etwas von frei, leicht, wunderbar gefühlt. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, wachte mein Ego aber leider mit auf und sagte dann, na, warte mal, so leicht kann das Spielchen nicht sein. So einfach geht das hier nicht. Mach dir mal nichts vor. All diese Zweifel, die wir über alle Jahre Erziehung, Prägung, Normen, ja, du kannst, aber nur bis dahin. Immer dieses Einschränken.
Du hattest ja auch eine schulmedizinische Ausbildung noch.
Ja, das kam dann alles dazu, wo ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, nee, Feierabend. Erziehung hin oder her, ich kann das. Aber ich brauchte natürlich irgendeinen, der mir da den letzten Stups gegeben hat. Also habe ich mich hingesetzt und Briefe geschrieben an Baba. Für mich war immer klar, dass Baba von vornherein weiß, was in dem Brief steht. Da hat nie ein Zweifel dran bestanden. Von daher habe ich so ein bisschen dieses Spielchen, was viele wohl schon mal gespielt haben, gemacht. So, wenn er den Brief nimmt, ist ja und wenn nicht, nein. Aus der Haltung heraus habe ich ihm zwei Briefe geschrieben. Einen, wenn das, was sie so schön konzentriert in diesem Film gebracht haben und auf den Punkt gebracht haben, so stimmt. Nur dann nimm bitte den Brief. Den zweiten, wenn meine Einstellung und Überzeugung korrekt ist, dass ich nie wieder den Rollstuhl brauche und dass es mir gut geht, nur dann nimm bitte den Brief. Ich bin an dem Morgen noch mit dem Rollstuhl zum Darshan gefahren, muss ich zugeben, weil mir das ein bisschen alles zu viel war. Und diese Menschenmengen und dann auf dem schrägen Berg hoch, das war mir noch nicht geheuer. Und natürlich war meine Muskulatur noch so ein ganz klein bisschen, es war frisch, es war neu. Hin, hab im Rollstuhl gesessen, Swami kam im Rollstuhl runter. Ich hatte die Briefe eher so ein bisschen zögerlich verhalten. Und er kommt also nur um die Kurve rum und macht da schon eine Handbewegung. Und es war absolut klar, jeder vor mir drehte sich um und schaute mich an, dass er diese Briefe haben wollte.
Beide Briefe?
Beide. Was bei mir dann so den, ja, den wirklich letzten Klick ausgelöst hat. Ich habe dann geheult wie ein Schlosshund, weil es war Erleichterung, nicht nur gesund zu sein, sondern zu wissen, dass ich diejenige bin, die mein Leben bestimmt. Dass ich nicht abhängig bin, dass es keine Einschränkung gibt, dass der Einzige, der sich einschränkt, ich selber bin. Was man alles jahrelang als Konzept mit sich rumgeschleppt hat, das war auf einmal alles gone. Nachmittags bin ich dann zum ersten Mal zu Fuß in Darshan gekommen. Es war wunderschön zu sehen, wie sehr sich die anderen Menschen mit mir gefreut haben. Es gab dann noch den nächsten Tag, da haben sie mich dann in der ersten Reihe sitzen lassen, was ganz süß war. Und ich wusste es nicht, dass das der nächste Tag dann schon der letzte Tag in Kodaikanal war. Und dann wurde das Essen verteilt. Es gab ja dann immer noch so einmal extra Essen. Und normalerweise haben sie die VIPs, die in der ersten Reihe saßen, dann gerufen, zu helfen, zu verteilen. Nun saß ich ja mit in der ersten Reihe, bin natürlich mit aufgesprungen, wo dann also die Oberstheva da sagte, nein, nein, du nicht und schon dich und so. Und ich sagte, nein, wenn ich darf, gerne. Und hab dann...
Fang ich schon an zu heulen.
Hab dann mitgemacht und zwar mir hat aus dem Hintergrund geguckt und so einen Blick rüber geworfen. Kann man nicht beschreiben, so mutmachend, so zwischen liebevollster Mutter und stolzem Papa, alles da drin, was wunderschön war. Und ja, seitdem geht's mir super gut, was als kleinen Lacher dann vielleicht noch gut war, da ich ja eher zurückgezogen lebe, obwohl ich schon so lange hier bin. Ich wollte mir die Zeit für mich nutzen, um nach innen zu gehen, zu gucken. Als wir dann aus Kodaikanal wieder zurück waren, so eine knappe Woche später, gehe ich zum Einkaufen hier in den kleinen Girijama, komme rein, standen drei indische Ladies und unterhielten sich. Hast du mitgekriegt? In Kodaikanal ist eine Heilung passiert. Swami hat eine junge Frau aus dem Rollstuhl geholt. Hast du das mitbekommen? Ist das nicht fantastisch? Und ich stand nur da und habe gesagt, ja, wunderschön. So, was ich dann als seinen Witz im Nachhinein noch mit aufgefasst habe.
Göttliche Urkraft, tanzen wir, tanzen wir. Herz in mir und der Himmel ist hier. Tanze mir, du geliebte Allmacht, tanze mir, du göttliche Urkraft, tanze mir, tanze mir und der Himmel ist hier.
Was ist Swami für dich?
Alles. Vater, Mutter, Gott, genau das, was ich gesagt habe, was ich von Kindheitsbeinen an hatte. Ich bin nicht wirklich christlich aufgewachsen, weil meine Mutter evangelisch war, mein Vater katholisch und es wurde zu Hause nicht über Glauben geredet, es wurde nicht in die Kirche gegangen, gar nichts, es wurde nicht gebetet, null. Da meine Eltern sehr gestresste Menschen waren, die auch nicht einfach hatten, war meine Bezugsperson Gott. So wie andere Kinder vielleicht einen imaginären Freund haben, so war Gott mein imaginärer Freund. Und so ist Swami dann das in Person, obwohl für mich die Hülle so sehr, wie ich sie geliebt habe und immer noch liebe. Und diese Augen, und das ist immer noch... Das ist, als wenn man ins Universum schaut. Für mich aber, es ist mehr dieser Bezug, dass er es durch die körperliche Form leichter gemacht hat, zu sich selber zu finden, nach innen zu schauen. Und insofern ist er es jetzt speziell, nachdem er den Körper verlassen hat, eigentlich noch mehr da für mich als vorher.
Hattest du jemals ein Interview?
Ja.
Warum erzählst du davon nichts?
Weil ich habe so viel Glück gehabt, dass das Interview, so wunderschön wie das war und so sehr, wie ich es mir gewünscht habe, nur ein kleiner Bruchteil ist von dem, was er alles gegeben hat. Uns zu zeigen, wer wir wirklich selber sind. Dass wir selber Gott sind. Wirklich zu sehen, dass wir die Einzigen sind, egal was, Gesundheit, Glück, die uns einschränken. Das ist für mich das Wichtigste und diese Freiheit, die wir damit erlangen, die wirklich kann ich mir nur wünschen, dass jeder Mensch die erfährt, jeder Mensch die umsetzen kann, weil ich habe als Kind immer... Ich weiß nicht, in den 70er Jahren gab es den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Als ich dann zu Swami kam, war immer für mich der Satz im Kopf, stell dir vor, es gibt das Paradies und keiner merkt. So, wir leben drin, wir sind drin, wir haben es jeden Tag und wir kriegen es nicht auf die Kette. Wir begreifen es nicht. Und das ist für mich das Wichtigste.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei Ursula von Bremen für ihre Geschichte mit Swami. Heute ist sie aktiv von morgens bis abends, kümmert sich um alles und jeden in diesem großen Haus. Es ist ganz wunderbar, all diese Geschichten zu hören, wie Swami die Selbstheilungskräfte im Menschen stärkt und ihn nicht nur einfach heilt. Ursula ist ein Beispiel dafür, dass wir einen großen Teil unseres Schicksals in den eigenen Händen halten. Das Team von Radio Psi Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon war Evelyn Seliger.